kann das eigentlich gar nicht glauben, dass das so der erste Moment war, an dem ich mich wirklich so als Person gesehen gefühlt habe. Nicht im Privaten von meinen engen Freunden und Partnern, und sondern von einer Person, die in dem professionellen Bereich, in dem ich spezialisiert bin, arbeitet, die weiß, auf welchem Niveau ich meinen Beruf ausübe und die trotzdem anerkennt, dass es sein könnte, dass ich das nicht weitermachen möchte. Daher war ich natürlich seit dem Unfall schon auf einer längeren Selbstfindungsreise, die auch sehr schmerzhaft war zum Teil, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht wirklich, wer ich als Person bin, außer dass ich eine Cellistin bin.
Hallo, mein Name ist Patrick Hinsberger und willkommen zu einer neuen Folge Wie übt eigentlich? Hier spreche ich einmal im Monat mit anderen Musikerinnen und Musikern über eines ihrer wohl privatesten Themen, das Üben. Mein heutiger Gast ist die Cellistin Josephine Bastian. Josephine studierte Cello in Berlin, Frankfurt und an der Indiana University in den USA. Sie gewann Stipendien und gleich nach ihrem Masterabschluss auch eine der begehrten Akademiestellen im Frankfurter Opern- und Museumsorchester, bis ein folgenschwerer Unfall ihr Leben von einem auf den anderen Tag verändern sollte. Ein gemauerter Schornstein stürzte auf sie. Wie durch ein Wunder überlebte sie diesen Unfall und kämpfte sich zurück ins Leben, sowohl privat als auch beruflich. Allerdings war aufgrund der starken Schmerzen an eine normale Karriere nicht mehr zu denken. Zum ersten Mal sah sich Josephine mit der Möglichkeit konfrontiert, ihren Traumberuf nicht mehr ausüben zu können. Als ich das erste Mal von Josephines Geschichte hörte, war ich tief bewegt und beeindruckt. Natürlich von ihrer Willensstärke nach den langen Krankenhausaufenthalten, den zahlreichen Operationen und der Reha-Maßnahme, sich nicht aufzugeben und den Weg zurück ins Leben und ans Instrument zu finden. Aber mindestens genauso beeindruckt war ich von ihrem Prozess der Selbstfindung. Als Musikerin und Musiker verknüpfen wir oft unseren Selbstwert mit unserer KünstlerInnen-Persönlichkeit. Doch was ist, wenn wir diese nicht mehr ausfüllen? Wer sind wir dann noch? Mit Josephine habe ich über das Aufhören in der Musik, das Finden von Alternativen und über unsere KünstlerInnen-Persönlichkeit gesprochen. Viel Spaß nun mit der Folge. Die erste Frage, mit der es immer losgeht, lautet: Vervollständige folgenden Satz. Üben heißt für dich?
Üben heißt für mich, einen wichtigen Baustein in meiner Tagesroutine inzwischen. Das ist für mich eigentlich jetzt der Schlüssel zu einem guten Start in den Tag. Und eigentlich abgesehen, also völlig unabhängig davon, ob ich gerade Konzerte geplant habe oder mich auf irgendwas tatsächlich vorbereite am Instrument, habe ich gemerkt, dass mir ja dieses tägliche Üben wichtig ist als einfach ein Baustein meiner Routine, weil ich damit einfach mit meinem Körper und meinem Kopf einchecken kann und mich mit meiner künstlerischen Energie verbinden. Klingt ein bisschen esoterisch, aber es ist schon irgendwie einfach doch ein wichtiger Teil des Tages, an den ich mich gewöhnt habe über die Jahre.
Ja, das finde ich spannend. Das greift so ein bisschen eine Frage vor, die ich für nachher geplant habe. Deshalb würde ich meine Nachfrage an der Stelle mal kurz noch zurückstellen. Ja. Und die zwei weiteren schnellen Fragen noch kurz durchgehen. Mhm. Welche Musik, Album oder Künstler läuft denn bei dir gerade in Dauerschleife?
Das ist tatsächlich kein Album, sondern ein Künstler, den ich jetzt schon seit 2 Jahren sehr intensiv höre. Der ist auch nicht aus dem klassischen Genre. Das ist Mark Rebier. Das ist ein New Yorker DJ, der vor allem durch seine Improvisationsstreams bekannt geworden ist. Und der hat einen sehr einzigartigen Stil mit viel Humor und Ironie. Und ich glaube, Leute, die ihn nicht so gut kennen, würden ihn so beschreiben, dass er derjenige ist, der immer in Bademantel und Unterhose auftritt.
Übrigens, sehr guter Instagram-Kanal auch. Kann man mal auschecken. Das folge ich auch. Das ist mega guter Content auf jeden Fall. Finde ich geil auch. Gotta talk it out.
gotta pack it out, babe. Gotta talk that, gotta hold what shit, gotta talk that shit, gotta talk that, gotta talk that out, gotta go ahead and take a little call, gotta talk that.
Also den Künstler, den feiere ich sehr und ich finde der, ja, ist schon irgendwie einer der Vorreiter, so was Flexibles arbeiten und irgendwie so eine neue Idee vom MusikerInnen-Sein auch zeigt. Auch wenn er jetzt also in der Klassikbranche wahrscheinlich sehr unbekannt ist, aber ja, der Mann kann eigentlich alles, finde ich. Mhm. Also mag ich sehr, sehr gerne.
Ich bin jetzt nicht so ganz vertraut mit ihm, was er so macht. Was meinst du damit, wenn du sagst, der verkörpert so ein neues Bild in der Musikerbranche?
Ja, also ich finde, also er ist halt so eine Art Tausendsasser. Also ich glaube, der hat Klavier auf jeden Fall studiert, weil er spielt unfassbar gut. So, dass man sich manchmal fragt, wieso ist er nicht Pianist? Und singt auch wahnsinnig gut. Also es ist alles auf so einem hohen Niveau, dass man sich wirklich fragt, hat er das irgendwie in drei Leben gelernt und studiert, was er da macht? Und dann ist er aber in der Branche, die halt eigentlich nicht so perfektionistisch oft einsortiert ist wie jetzt die Klassikbranche. Und ja, das ist, also ich finde, das ist irgendwie so eine einzigartige Mischung, die man noch nicht so oft gesehen hat und erlebt. Und die auch, ja, die auch eben in Comedy und auch in ernste Politik teilweise mündet. Mhm. Ja. Das, ja, finde ich irgendwie, ich finde es einen sehr, sehr aussagestarken Künstler.
Ja, absolut. Das sieht man bei ganz vielen Künstlern, dass sie sich da auch da nicht mehr nur auf das Musikalische beschränken, sondern sich da auch dahingehend öffnen, politisch aktiv werden und generell einfach eine Haltung und eine Message nach außen vertreten. Wenn du jetzt sagst, Marc Rebillet ist quasi dein Dauerschleifen-Künstler aktuell, gibt es denn auch in der Klassikwelt jemanden, von dem du sagen würdest, der hat dich persönlich auf dein Spiel sehr geprägt? Das ist wie so eine Art Vorbild für dich gewesen, meine Zeit lang?
Ja, gibt es auf jeden Fall. Da finde ich es sehr schwer, eine Person zu nennen. Ich würde sagen, dass am meisten, was mein Spiel angeht, mich natürlich alle meine Lehrer geprägt haben. Ich hatte insgesamt 4 Lehrer, bei denen ich länger, also mehrere Jahre jeweils Unterricht hatte. Und da ist es schon schwer zu sagen, weil klar, der erste Lehrer ist natürlich der, der irgendwie so die Grundlagen setzt und das ist schon, ja, ich glaube, das hat eigentlich schon so mit den größten Einfluss. Wahrscheinlich würde ich sagen, dass mein zweiter Lehrer mich am meisten geprägt hat, das ist Stefan Liegeberger, das ist ein ganz toller Solo-Cellist in Berlin im Konzerthausorchester und der hat einfach immer mit wahnsinnig viel positiver Energie unterrichtet, also so richtig extrem viel Energie in den Unterricht reingegeben, um bei mir auch eine entsprechende Reaktion hervorzurufen. Und also der hat, glaube ich, zumindest meinem Spiel was mitgegeben, was es von vielleicht von anderen CellistInnen abhebt in Bezug auf Spielfreude und Körperbewegungen am Instrument. Ich glaube, das war dann doch der größte Einfluss, den ich da bekommen habe. Ja. Wenn man jetzt rein vom Hören ausgeht, ohne auch den, sag ich mal, den Performance und den optischen Aspekt des Spielens, dann würde ich auf jeden Fall auch die Lehrer nennen, bei denen ich dann studiert habe. Das war bei mir in den ersten Semestern Michael Sanderling. Und ja, den habe ich auch tatsächlich schon seit früher Kindheit mit vielen, vielen Aufnahmen verfolgt und sein Dvorak-Konzert rauf und runter gehört. Und das ist bestimmt auch eins der, die Aufnahme wahrscheinlich, die mein Spiel am meisten geprägt hat.
Naja, spannend. Jetzt hast du dein Studium gerade schon angesprochen. Du hast, glaube ich, zuerst in Berlin an der Hans Eisler studiert, ne? Und bist dann nach Frankfurt gewechselt.
Genau.
Hast halt deinen Bachelor fertig gemacht. Bist dann für den Master in die USA. Ja. Hattest mehrere Stipendien und auch einer dieser begehrten Akademiestellen in Frankfurt am Opern- und Museumsorchester nach deinem Master direkt auch gewonnen. Und genau. Ich glaube, man könnte durchaus sagen, dass du nach deinem Studium auf einem sehr, sehr guten Weg warst, diesen großen Musikertraum, den wir alle wahrscheinlich in den ersten Semestern haben, nämlich von unserer Musik und von unserer Kunst wirklich gut leben zu können, dass du da auf einem sehr, sehr guten Weg auf jeden Fall warst. bis du dann vor 2 Jahren einen sehr schweren Unfall hattest. Vielleicht kannst du mal für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die an der Stelle dich noch nicht gekannt haben, mal ganz kurz berichten, was da vor 2 Jahren passiert ist.
Ja, das war ein ganz, sag ich mal, ein ganz normaler und schöner Sommertag im Juni vor 2 Jahren. Da hatte ich einen Probentag mit meiner besten Freundin und wir haben bei ihr zu Hause Duo geprobt, Violine, Cello. Und danach bin ich direkt aufgebrochen, um den Abend noch ausklingen zu lassen mit 2 Freunden auf einer Dachterrasse, beziehungsweise auf der Erweiterung einer Dachterrasse, auf einem Flachdach. In Berlin war das, falls ich das gerade noch nicht gesagt habe. Genau, und ja, da haben wir zusammen gekocht an dem Abend und gemeinsam auf dem Dach gesessen und zwar in einer Hängematte gesessen, beziehungsweise in 2 Hängematten, weil wir ja 3 Personen waren. Und genau, haben da wirklich entspannt rumgesessen, den Sonnenuntergang angeguckt und irgendwie den Abend genossen. Und dann ist so wie aus dem Nichts halt eine riesige Katastrophe über mich hereingebrochen, wortwörtlich. Und zwar ist nicht irgendwie die Hängematte gerissen oder sowas, sondern tatsächlich ist der riesige gemauerte Schornstein, an dem die Hängematte befestigt war, auf einer Seite an der Basis abgebrochen und auf mich draufgefallen. Die anderen beiden hatten wahnsinnig viel Glück, also durch die Position, wie wir einfach saßen nebeneinander, war das so, dass tatsächlich nur ich das abbekommen habe. Was wiederum auch Glück im Unglück für mich bedeutet hat, denn die beiden, die mit mir dort waren, haben diesen Schornstein dann wieder von mir runtergehoben, weil ich darunter nicht atmen konnte und das halt unmittelbar eine sehr lebensgefährliche Situation war. Genau, und ja, da gibt es noch viele gruselige Details, die ich jetzt vielleicht nicht unbedingt erzählen muss, aber ich habe sehr schwere, vor allem Knochenverletzungen davon getragen. Ich habe mir 4 Wirbel in der Wirbelsäule verletzt, an verschiedenen Stellen. Und mein Brustbein und mein linkes Schlüsselbein und Schulterblatt sind dabei auch gebrochen. Und ich habe wegen der Position eben der Einquetschung eine Lungenquetschung gehabt auf einer Seite. Genau, und dann noch so Kleinigkeiten wie eine Gehirnerschütterung und mir die Zunge fast abgebissen. Aber ja, das ist alles zum Glück sehr gut versorgt worden, chirurgisch. Und trotzdem war es ein unglaublich krasser Einschnitt in meinem Leben und hat mich quasi in einen anderen Körper versetzt. Ja, also man ist an einem Tag halt, da war ich 26, ich war topfit und auch im Sport und auf dem Cello und überhaupt und hätte mir nie Gedanken darüber gemacht, irgendwie morgens aufzuwachen und nicht sofort aus dem Bett springen zu können. Und dann war ich in einer sehr anderen Situation. Ich war dann erstmal für ein paar Wochen tatsächlich ein völliger Pflegefall, konnte kaum alleine zur Toilette gehen. Und ja, nach einigen vielen Monaten ging es dann langsam wieder in die Richtung, dass ich mich selbst so mit den nötigsten Sachen versorgen konnte. Aber es war wirklich eine lange Reise und ein großer Einschnitt, der da passiert ist. Ja.
Ja, das kann man sich auf jeden Fall, also kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen. Und ich bin sicher, du hast die Geschichte schon ein paar Mal erzählt und auch wahrscheinlich auch so ein bisschen so eine Routine entwickelt, in der Art und Weise, wie du das erzählst inzwischen. Aber wenn man das zum ersten Mal hört oder liest, ich habe das zum ersten Mal gelesen im Interview, die Geschichte, also kann man ja eigentlich fast gar nicht glauben, dass man sowas auch überlebt erstmal, oder? Also ich meine, das ist, wenn so ein Schornstein, was wiegt sowas, ein paar 100 Kilo, vielleicht, weiß ich, ich habe keine Vorstellung, aber das ist
eine Tonne. Ja.
Ja, oder eine Tonne vielleicht sogar, die fällt auf so einen Körper drauf, also es ist ja allein die Tatsache, da überlebt zu haben und heil rauszukommen und auch irgendwie auch vielleicht nicht an den Rollstuhl gefesselt zu sein für den Rest seines Lebens, ist ja erstmal, grenzt ja fast schon an Wunder. Deshalb, ich möchte auch gar nicht so ganz oder das Interview gar nicht so stark fokussieren auf jetzt den eigentlichen Unfall. Ich finde, das kann man sehr schön nachlesen in dem Interview. Das verlinke ich auch ganz gern in der Beschreibung nochmal. Du hast ein Interview da im Van-Magazin gegeben, wo das ein bisschen näher beschrieben ist. Und genau, da kann man das auf jeden Fall, wenn man da ein bisschen mehr zur Unfallhistorie wissen möchte und auch zu deinem Krankenhausaufenthalt nachher nochmal, noch ein bisschen was nachlesen. Ich finde es eigentlich ein bisschen spannender, gleich mal zu gucken, wie es dann für dich weiterging. Du hast gerade schon angesprochen, dass du dann natürlich eigentlich im Prinzip ein Pflegefall erstmal warst. Natürlich logischerweise erstmal recht lange im Krankenhaus gelegen hast. Mehrere OPs logischerweise über dich hast ergehen lassen müssen. Und dann auch ein Reha-Aufenthalt. Und ich nehme stark an, dass während der Zeit ja an das Cello-Spielen, also überhaupt gar nicht zu denken war. Hattest du in der Zeit für dich so ein bisschen das mal hinterfragt schon, dass, ob du zurück zum Cello kommst, oder war das für dich wie gesetzt, dass es völlig logisch für dich gewesen ist, dass du, sobald du wieder fit bist, ans Cello wieder zurückkehrst? Hast du die Gedanken da schon gehabt?
Also ich habe darüber natürlich viel gegrübelt. Ich hatte ja auch Zeit dazu. Aber das war schon phasenabhängig sehr unterschiedlich. Also ich glaube, in den ersten paar Stunden und Tagen nach dem Unfall, also als wirklich noch so frisch war, dass man ich glaube, ich kann das wissenschaftlich nicht so gut beschreiben, aber ich denke, dass das menschliche Gehirn manchmal, also gerade bei so starken Traumata, verschiedene Phasen durchläuft, in denen man das Erlebte unterschiedlich stark überhaupt realisieren kann. Und in diesen ersten paar Stunden, vielleicht so 24 Stunden, 48 Stunden, war so eine ganz seltsame, also Dankbarkeit dafür da, überlebt zu haben. Also eigentlich kein Wunder auch, dass die da war, aber die war so allumfassend. Also ich habe mich fast so ein bisschen, ich weiß gar nicht. Also auf der einen Seite unglaublich verletzlich gefühlt und auf der anderen Seite fast unsterblich, weil ich das überlebt habe. Und die Ärztinnen und Ärzte, die mir meine Diagnosen mitgeteilt haben und dann auch mir eben gesagt haben, was für Operationen auf mich zukommen, insbesondere eben der Wirbelsäule, die hatten von meiner Mutter, glaube ich, schon die Information bekommen, dass ich Profimusikerin bin. Und haben auch, also im Gespräch mit mir darüber direkt kommuniziert. Und ich habe als allererstes auch zwei Fragen gestellt. Mir war zuerst wichtig, ob ich in meinem zukünftigen körperlichen Zustand Kinder bekommen könnte. Und dann war mir als zweites direkt die Frage auf den Lippen, kann ich wieder Cello spielen? Und ich finde es schon ziemlich erstaunlich, dass das so ein essentielles Ding auch in so einer lebensgefährlichen Situation ist, dass ich direkt danach gefragt habe. Aber es war natürlich was, woran ich sofort denken musste, weil bis zu dem Punkt an meinem Leben hatte ich mir über Alternativen nie Gedanken gemacht. Insofern war das sofort eigentlich eine der ersten Fragen, die ich gestellt habe. Und habe darüber dann in den nächsten Tagen extrem viel auch verzweifelt geweint und nachgedacht und mit meinen Angehörigen drüber gesprochen. Das ist dann aber wieder abgeebbt. Also das ist abgeebbt dann für eine ganze Weile, in der es mir körperlich so schlecht ging, dass ich tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben das Gefühl hatte, es ist scheißegal, auf Deutsch gesagt, ob ich nochmal Cello spielen kann. Das ist dann erst so richtig eingesackt nach so ein paar Tagen und Wochen. Und ich glaube, das ging dann tatsächlich auch bis zur Reha ran, dass ich in der Zeit wirklich sehr wenig daran gedacht habe, ob ich nochmal spielen würde. Aber so eine interessante Weise war trotzdem, obwohl ich jetzt nicht so sehr da aufs Cello fixiert war, so ein Wunsch, so ein gestalterischer Wunsch irgendwie da, beziehungsweise so eine Sehnsucht nach irgendein Instrument anfassen und in der Hand haben und eben das, was ich auch vorhin so als täglichen Baustein von Routine beschrieben habe, das hat mir da wahnsinnig gefehlt. Also ja, und dann habe ich sehr zügig eine Ukulele bekommen, auf der ich dann so ein bisschen rumgezupft habe und übrigens ein sehr, sehr lustiges, kurzes Video aufgenommen habe für die, ja, das, also im Nachhinein ist es wirklich hilarious, aber da habe ich halt irgendwie so eine kleine Passage aus dem Dvorak-Cello-Konzert auf dieser Ukulele gezupft, ja, und das mit dem iPhone aufgenommen, das war noch im Krankenhaus, und habe das an die KollegInnen der Cello-Gruppe an der Frankfurter Oper geschickt, ja, wo ich ja eigentlich angefangen hätte in diesen Tagen, wo der Unfall passiert ist. Und also im Nachhinein, ja, absolut, absolut lustig eigentlich. Aber zu der Zeit war das mir total ernst damit. Also es war so das absolute Minimum an Ausdruck meines künstlerischen Daseins, womit ich mich zu dem Zeitpunkt extrem identifiziert habe. Und daran habe ich mich wirklich geklammert. Ich hatte diese Ukulele dann auch mit in der Reha und habe auch so ein bisschen gehofft, dass ich damit meine Hornhaut erhalten kann an der linken Hand. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nicht im geringsten. Genau.
Also auch wie du sagst, halt, ich meine, am Ende macht das Üben für uns Musikerinnen und Musiker halt, weiß ich nicht, 4, 5, 6, 7, 8 Stunden am Tag aus, ne, mit Proben an manchen Tagen. Also natürlich ist es logisch, dass dann irgendwie der erste Impuls, wenn dann man weiß, okay, man hat die Sache überlebt, auch dann wieder ist, okay, was, wie fülle ich diese Leere auch dann an Zeit vor allen Dingen? Das ist ja irgendwie auch dann, ja, wie du vorher gesagt hast, ein fester Bestandteil in deinem Tagesablauf, damals wahrscheinlich noch größer, als er heute ist. Wie auch dann verständlich, dass man da dann auch das Bedürfnis hat, nachzufragen, kann ich diese Leere nochmal füllen irgendwann mit irgendwas. Ja. Aber ich finde es beeindruckend, auch welche Stärke du da irgendwie auch im Krankenhaus gezeigt hast. Also ich glaube, ich wäre nicht dazu in der Lage gewesen, irgendein funny Video mit mir und der Ukulele da aufzuführen. Aber es ist auf jeden Fall einen riesengroßen Respekt da an der Stelle.
Ja, ich glaube, also klar, aus heutiger Sicht ist es funny und zu der Zeit war es das halt gar nicht. Und also ja, immer wenn Leute sagen, ich hätte das nicht geschafft an deiner Stelle im Überlebenskampf, da kann man so einige verrückte Sachen. Also ich garantiere dir, auch du hättest das gemacht, vielleicht, wenn es dein Bedürfnis gewesen wäre. Aber das ist schon eine sehr, sehr spezielle Geisteslage, in der man sich da befindet. Schon sehr seltsam auch im Rückblick. Ja.
Glaube ich. Ich würde mal ganz kurz nochmal einen Zeitsprung machen. Du hast dich dann, wie wir gerade schon gesagt haben, ne, über die OPs und die Reha-Maßnahmen so peu à peu wieder zurück ans Cello begeben, hast unterrichtet, habe ich auch gelesen, dann in der Zeit schon wieder so ein bisschen und dann auch angefangen zu spielen und tatsächlich dann, ich glaube, ein Jahr später diese Akademiestelle in Frankfurt angetreten, tatsächlich. Ne?
Ja, anderthalb Jahre später.
Ja, krass. Und hast da jetzt in einem Essay, was du jetzt, glaube ich, vor ein paar Monaten, 3 Monaten veröffentlicht hast, dann auch so ein bisschen Revue passieren lassen, wie dann die ersten Wochen in Frankfurt da die ergangen sind und beschreibst da einen Schlüsselmoment, nämlich eine Panikattacke in der Vorstellung von Tosca, also in der Oper, in der 2 Pistolenschüsse fallen und die quasi bei dir eine Panikattacke auslösen und du in Tränen quasi ausbrichst und quasi während der laufenden Vorstellung quasi eine Panikattacke hast. Und das kann man sich eigentlich fast gar nicht vorstellen, aber du beschreibst das sehr eindrücklich und das hat mich unglaublich bewegt auf jeden Fall beim Lesen. Und bist dann anschließend zu deiner Traumatherapeutin gegangen und die meinte zu dir, dass du oder dass der Mensch insgesamt 66 Tage braucht, um sich an einen neuen Umstand zu gewöhnen. Und dann hast du dann entschieden, naja, okay, dann nehme ich mir die Zeit und mache diese 66 Tage und versuche mal zu gucken, was dann passiert, ob ich mich dran gewöhnen kann an die Situation. Und dann kommt deine Dozentin, die nicht lustigerweise, aber die interessanterweise auch dann die Dienststellenleiterin an der Oper in Frankfurt ist und fragt dich zum ersten Mal nach einem Plan B, ob du auch Alternativen für dich hast und das löst dann in dir wie so einen Knoten und das ist auch, also diese Stelle im Essay finde ich unglaublich bewegend, also ich war auch den Tränen gerührt auf jeden Fall, als ich es gelesen habe. Kannst du mal beschreiben, wie dieses Gefühl war? Das muss ja unglaublich erlösend und befreiend für dich gewesen sein, oder?
Ja, absolut. Also ich kann das eigentlich gar nicht glauben, dass das so der erste Moment war, nach so langer Zeit auch, ne? Also nach dann anderthalb Jahren und was weiß ich, einem Monat oder drei Wochen, die ich dann schon wieder gespielt habe und Dienst gemacht habe, dass das tatsächlich der erste Moment in meinem Leben war, an dem ich mich wirklich so als Person gesehen gefühlt habe, nicht im Privaten von meinen engen Freunden und Partnern und sondern von einer Person, die in dem professionellen Bereich, in dem ich spezialisiert bin, arbeitet, die weiß, ja, auf welchem Niveau ich meinen Beruf ausübe oder das in der Vergangenheit getan habe und die trotzdem anerkennt, dass es sein könnte, dass ich das nicht weitermachen möchte. Das war wirklich ein sehr einschneidender Punkt und ja, ich freue mich, dass du das gelesen hast und dass es dich bewegt hat, denn das war tatsächlich einfach nochmal ein Rieseneinschnitt. Ich weiß nicht, ob das was ist, was besonders, wenn man aus einem intensiven Musikerumfeld kommt, also bin ja auch aus einer MusikerInnenfamilie, was ist, worüber man vielleicht einfach nicht spricht. Ich kann da auch meiner Familie und den Menschen, die mich geprägt haben, überhaupt keinen Vorwurf machen, weil da einfach, sage ich mal, die Reflexion dieser extremen Identifikation mit dem Künstler-Dasein und dem Musikerinnen-Sein, ich glaube, die musste einfach nie reflektiert werden, weil meine Vorfahren das Glück hatten, dass deren Karrieren tatsächlich relativ reibungslos abgelaufen sind. Und man beschäftigt sich ja sowieso dann erst damit, wenn irgendwas nicht mehr klappt, meistens. Und so war es ja auch bei mir. Und daher war ich natürlich seit dem Unfall schon auf einer längeren Selbstfindungsreise, die auch sehr schmerzhaft war zum Teil, weil ich gemerkt habe, ich weiß gar nicht wirklich, wer ich als Person bin, außer dass ich eine Cellistin bin. Und das ist auch immer noch was, woran ich weiterhin arbeite und was ich versuche zu lernen, ja, meine Persönlichkeit in mehr Facetten zu sehen. Und deswegen war das so ein großartiger Moment, als ich zum ersten Mal quasi von außen die Reflexion und die Botschaft bekommen habe, du bist ein ganz vielseitiger Mensch, der wahrscheinlich noch viele andere Talente hat und Dinge lernen kann und Dinge ausprobieren kann. Und niemand zwingt dich, das weiterzumachen, was dir wehtut, auch wenn du das liebst. Mhm. Das war so die Botschaft, die ich von ihr bekommen habe und auch deshalb so bewegend, weil sie mich schon sehr lange kennt und mein Werdegang eben mitbekommen hat von den ersten Unterrichten im ersten Semester und so weiter. Deswegen, glaube ich, hatte das einen sehr starken Einfluss auf mich, dieses Gespräch.
Kennt ihr schon meinen Steady-Account? Auf Steady erscheinen die Podcast-Folgen bereits immer am Sonntag. So könnt ihr mit frischem Input voll motiviert in die Woche starten. Zudem hört ihr exklusiv die Sonderfolgen in der Sprechstunde dort. In der nächsten Folge widmen wir uns hier beispielsweise dem Thema Steuererklärung als Musikerin und Musiker. Zudem gibt es regelmäßig spannende und interessante Überhacks. Unterstützen könnt ihr mich bereits ab 3 Euro monatlich und die ersten 30 Tage sind natürlich kostenlos. Weitere Informationen findet ihr hier in den Shownotes. Die heutige Folge wird präsentiert von der Zeitschrift Bravoux. Die Bravoux, das steht für Brass Wood Orchestra, ist das Fachmagazin für Blasmusik in Deutschland. Einmal im Monat kann man darin spannende Interviews oder Übetipps nachlesen. Seit ein paar Ausgaben findet man sogar Auszüge aus den Gesprächen von Wie übt eigentlich daran? Ich bin selbst großer Fan und freue mich jedes Mal, wenn die Zeitschrift bei mir im Briefkasten liegt. Exklusiv für euch könnt ihr unter www.bravoux.de/wieübteigentlich ein kostenloses Magazin zum Reinschnuppern abstauben. Bravo, das schreibt man B-R-A-W-O-O. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Würdest du sagen, dass du ohne dieses Gespräch vielleicht eine andere Entscheidung getroffen hättest? Oder warst du an dem Punkt schon in deinem Selbstfindungsprozess schon so weit, dass du auch vielleicht ohne so eine Bestätigung von außen, dass es okay ist, auch damit aufzuhören, diesen Schritt gewagt hättest? Du hast ja am Ende ja auch dann kurz vor der Kündigungsfrist, als die Kündigungsfrist für die Akademiestelle abgelaufen ist, die Akademiestelle gekündigt und quasi diesen Karrierepfad nicht weiter verfolgt. Hättest du das auch gemacht ohne dieses Gespräch oder war das schon so ein, ich stell mir so vor, dass man wie so eine auch, es ist keine Absolution in dem Sinne, aber so die Bestätigung, wie du vorher so gesagt hast, ne, dass man als Mensch auch wahrgenommen wird, dass man nicht nur Cellist ist oder Cellistin ist, sondern dahinter eine ganze Persönlichkeit steht mit all dem, was man halt auch sonst noch im Leben ist.
Ja, also da gibt es eine ganz klare Antwort drauf. Ich hätte den Schritt auf jeden Fall genauso gemacht, egal wer was dazu gesagt hätte. Darüber war ich mir so sicher, weil mein Körper mich angeschrien hat, dass ich das nicht tun kann, was ich da mit ihm mache. Also die Schmerzen waren einfach wirklich groß genug, als dass das mich davon überzeugt hätte, diesen Schritt gehen zu müssen und zu wollen. Und trotzdem gibt es natürlich zwischendurch immer wieder mal bessere Tage, an denen man denkt, ach, vielleicht geht es doch ein bisschen besser, wird doch besser. Aber nein, es ist einfach ein längerer Prozess, als nur mal ein paar Tage wieder Kondition aufzubauen. Und daher war meine Entscheidung da schon, ja, die stand fest. Also die wäre auch ohne dieses Gespräch genauso abgelaufen. Aber es hat einen ganz großen emotionalen Unterschied gemacht, dieses Gespräch zu haben. Also Absolution würde ich es jetzt nicht nennen, aber es ist natürlich eine tolle und große menschliche Wertschätzung, die mir da entgegengebracht wurde, die eigentlich, wenn man es mal genau nimmt, selbstverständlich sein sollte. Absolut. Dass ein Mensch, der also eigentlich auch, muss man dazu auch keine großen Schmerzen haben, wenn man sich dazu entscheidet, ich kann aus verschiedenen Gründen oder möchte aus verschiedenen Gründen das nicht mehr ausführen, dann sollte das einfach akzeptiert werden. Aber ich hatte trotzdem immer das Gefühl, dagegen Widerstände anzugehen und gegen Glaubenssätze. Und deswegen würde ich sagen, war das schon eine sehr wichtige Interaktion.
Ja, wenn man den Blick so ein bisschen weitet einfach jetzt, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, bei dir ist es ja, die Schmerzen waren so stark, dass für dich eigentlich diese klassische Karriere als Orchester-Cellistin einfach nicht vorstellbar gewesen wäre, aber du hast ja auch gerade richtigerweise gesagt, dass die Gründe auch ganz vielfältig sein können, warum man vielleicht mit einer musikalischen Karriere aufhört. Und da gebe ich dir recht, ich habe dann auch in der Vorbereitung mich mal ein bisschen versucht zu recherchieren, wie viele Geschichten man denn so findet von Kollegen und Kolleginnen, die entweder nach dem Studium oder schon im Beruf die Stelle aufgeben und was anderes studieren vielleicht oder was ganz anderes machen. Und tatsächlich gibt es da gar nicht so viele, die damit an die Öffentlichkeit gehen. Ja. Ich finde, in der Klassik habe ich da mehr Beispiele gefunden, mir ist im Jazz sogar gar keins untergekommen. Außer auch dann so ein bisschen diese, in Anführungszeichen, in Rente gehen, da habe ich ein Beispiel gefunden, aber das zählt für mich gar nicht mal so da rein jetzt. Und dann, wenn man den Blick oder das bisschen so rauszoomt einfach, ist es im Sport ja gang und gäbe, dass der Körper einfach nur in einer gewissen Zeit lang in der Lage ist, diesen Hochleistungssport zu machen. Und danach ist völlig klar, dass der aktive Teil der Karriere zu Ende ist und man dann vielleicht im sportlichen Umfeld was machen kann, wohingegen in der Musikwelt, was ja am Ende auch quasi eine Art Hochleistungssport in dem Sinne ist, dass das einfach nicht akzeptiert ist und man immer so ein bisschen das Gefühl hat, wie du es auch beschreibst, so ein bisschen zu scheitern, am Ende dieses Talent, mit dem man gesegnet ist, nicht auszuschöpfen und damit irgendwie vielleicht all denen, die hinten dran stehen und warten, denen nicht gerecht wird so ein bisschen und es wie nicht schafft, dahin, einfach das durchzuziehen. Und du hast, finde ich, einen recht spannenden Erklärungsansatz gefunden, über den ich gern reden würde. Du hast in deinem Essay geschrieben, dass eine mögliche Erklärung diese versunkene Kostenfalle ist, die es in der Psychologie gibt. Kannst du mal ganz kurz beschreiben, wie das gemeint ist und vielleicht auch in einem Satz kurz erklären, was die versunkene Kostenfalle in dem Fall bedeutet?
Ja, ich wollte noch kurz hinzufügen, dass ich das extrem treffend finde, deinen Vergleich mit dem Leistungssport. Das findet viel zu wenig Beachtung, finde ich, bei uns, dass es dafür ja gute Gründe und Beispiele gibt, ne? Dass Körper altern oder Schaden nehmen durch große Belastung und dass es völlig legitim sein sollte, dann eben in einen anderen Karrierezweig zu gehen oder ganz aufzuhören. Genau. Ja, die Sunk Cost Fallacy, das ist einfach einer dieser großen Denkfehler, den wir Menschen viel ausführen. Und dabei geht es darum, dass wir das Gefühl haben, wenn wir schon lange Zeit in etwas investiert haben, dass wir dann ab einem gewissen Punkt immer schwerer damit aufhören können, weil eben wegen dieses großen Investments, was man schon reingesteckt hat, denkt man, dass das Aufhören immer schwieriger wird oder man fühlt, dass das Aufhören jetzt ja fast unmöglich ist, denn man hat ja schon so viel investiert. Ich finde, dass es eigentlich, also das finden auch die WissenschaftlerInnen, die sich damit beschäftigt haben, dass es halt ein riesiger Trugschluss ist, weil natürlich, wenn einem ein Prozess nicht gut tut oder einen nicht weiterführt, auch in, also nicht nur im persönlichen Bereich, sondern das gilt ja für alles, auch für große Firmen, die sich mit Aufträgen beschäftigen, die irgendwann zu einem großen lukrativen Erfolg führen sollen, der aber nicht eintritt, wegen irgendwelcher Änderungen, die auf dem Weg passieren. Natürlich ist dann jederzeit ein guter Punkt, aufzuhören. Und also die investierte Zeit ist aus realistischer Sicht natürlich überhaupt kein Faktor dafür, ob es eine gute Idee ist, aufzuhören oder nicht, sondern nur der jetzige Zeitpunkt. Aber ja, es ist was wir automatisch in unserem Handeln und Denken so implementiert haben. Und was, glaube ich, ganz, ganz viel mit reinspielt, wenn man eben seit früher Kindheit, jetzt in meinem Fall, am Instrument gearbeitet und gelernt hat und ja, so viel Zeit und Schweiß und Fleiß investiert hat. Und das ist natürlich was einem dann auch die Eltern häufig mitgeben, ja, ach komm, du hast das jetzt schon so lange gemacht und du hast so viel Zeit reingesteckt und du bist schon so gut geworden, es wäre doch jetzt so schade aufzuhören. Ja, und das kann man natürlich so ausdrücken, es wäre jetzt vielleicht schade, aber im Grunde ist eigentlich immer ein guter Zeitpunkt aufzuhören, denn aufhören bedeutet ja auch immer Platz für Neues zu schaffen. Und genau, deswegen habe ich diesen Begriff Sunk Cost Fallacy benutzt, weil ich finde, dass der in unserer Branche sehr, sehr stark zum Tragen kommt. Im Großen wie im Kleinen.
Absolut, auf jeden Fall. Ich nehme stark an, dass du auch dann wahrscheinlich in den gleichen Denkmustern verharrt warst und dann auch dir das so ein bisschen gegengerechnet hast. Na, jetzt habe ich schon irgendwie 20 Jahre meines Lebens Cello geübt. Jetzt wäre es natürlich, ich werde nie mehr, weiß ich nicht, der beste BWLer, der beste Jurist, die beste Medizinerin oder sowas. Wie sah dein Weg dann quasi da raus aus? Also wie hast du es geschafft, aus dieser versunkenen Kostenfalle so eine Vogelperspektive zu entwickeln und sich davon zu lösen?
Ja, sehr gute Frage. Darauf gibt es überhaupt keine einfache Antwort. Das ist der Prozess, der viel Zeit einnimmt, den man eben geht, wenn man sich damit auseinandersetzen muss. Ich glaube, was wehgetan und trotzdem geholfen hat, war, dass ich auch finanziell in so einer extrem prekären Lage war, die meiste Zeit nach dem Unfall, die mich natürlich dazu bewogen hat, auch zu schauen, was gibt es denn noch für Berufe? Ja? Welche Berufe kann ich schnell erlernen in der Ausbildung, die ich überhaupt ausführen kann körperlich? Das waren dann natürlich so ganz praktische und pragmatische Fragen, die mir mental auch manchmal gar nicht gut getan haben, weil ich einfach viel mehr Zeit zum einfach nur heilen und Dasein und ohne Arbeit benötigt hätte und mir darüber einen großen Kopf gemacht habe. Aber aus jetziger Sicht hat mir auch das natürlich geholfen, über den Tellerrand zu schauen und sich damit zu beschäftigen, was würde denn noch gehen. Und ja, ich meine, das ist natürlich ein sehr praktischer Grund, einfach zu sagen, ja, es kommt kein Geld rein, ich muss überleben. Und ich habe bis jetzt was Tolles gemacht, was mich ausgefüllt hat, habe da ganz viel Zeit investiert, aber das ist jetzt keine Option mehr. Also einfach, glaube ich, die Unausweichlichkeit der Lage hat da einen großen Beitrag geleistet. Und abgesehen davon habe ich natürlich dann in den Monaten, in denen ich dann zum Beispiel an der Oper angefangen habe, in denen ich ja zumindest von der Oper ein Stipendium gezahlt bekommen habe, mehr darüber nachdenken können, wie die Wünsche und Details in dieser Richtung aussehen. Und jetzt auch in den letzten Monaten beschäftige ich mich halt immer mehr damit, was sind denn meine Stärken? Also worauf habe ich vielleicht im Leben Lust? Was möchte ich ausprobieren? Möchte ich nochmal was ganz Neues lernen? Und in den letzten Tagen bin ich immer mehr zu dem Schluss gekommen, ja, langsam juckt es mir richtig in den Fingern. Ich will unbedingt was lernen wieder. Ja. Bin mein ganzes Leben lang darauf trainiert worden, schnell Dinge mir zu merken und umzusetzen und auf winzige Details mit einem ganz hohen Perfektionismus zu achten. Und diese ganzen Skills, die man ja lernt während des Übens und des Spielens und eben im MusikerInnenberuf, die sind ja nicht verloren. Also die sind auch sehr übertragbar auf andere Berufsfelder und das ist mir tatsächlich in einem Coaching auch sehr bewusst geworden mit Markus Fischer. Ich weiß nicht, ob ihr euch kennt oder...
Ja.
Genau, der ist, soweit ich weiß, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, Solo-Schlagzeuger in Stuttgart und hat in den letzten Jahren ein ganz, ganz tolles Musiker-Coaching entwickelt für Auftrittstraining. Aber es ist einfach ein Mentaltraining, was sehr, sehr umfassend, glaube ich, für ja, fast alle Menschen und besonders Künstlerinnen funktionieren kann. Und genau mit ihm hatte ich Coaching-Sessions, auch dank der Akademie an der Oper. Dort, genau, dort durften wir von ihm lernen. Und ja, er hat unglaublich tolle Perspektiven und Skills einfach, die er seinen KlientInnen an die Hand geben kann, die mir geholfen haben zu erkennen, was für enorme und wichtige Skills ich einfach gewonnen habe in den ganzen Jahren, in denen ich ins Üben investiert habe, die ich auch in wirklich jedem anderen Berufsfeld nutzen kann. Und welches davon mir dann Spaß macht, das obliegt dann des Hineinspürens und der Recherche. Aber das war, glaube ich, eine ganz wichtige Erkenntnis, zu merken, es ist nichts vergebens. Ja? Also die vielen Stunden, die haben sich gelohnt. Und wenn es nicht für genau die Stelle im Orchester ist, die ich immer haben wollte, oder für eine Kammermusikkarriere, dann vielleicht für was ganz anderes, wo ich meinen hohen Perfektionismus und sehr, sehr viele andere Werkzeuge anwenden kann, die ich beim Cellospielen erlernt habe.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich glaube, das ist auch was man auch schnell vergisst einfach dann, ne? Dass man, wenn man dann mit einer einen Karriere aufhört, dass man dann schnell dazu verleitet ist zu sagen, alles war für umsonst, alles, was ich jetzt gelernt habe, brauche ich nie mehr. Aber wie du gerade richtigerweise sagst, natürlich habe ich auch ganz viele Soft Skills gelernt. Mir wird da spontan vor allem auch Disziplin einfallen. Auch, glaub, ja. Also allein die Stunden, die man, ich weiß nicht, wann du angefangen hast, Cello zu spielen, aber die Stunden und Stunden, die du investiert hast, auch an schlechten wie an guten Tagen, wo es dir leichter gefallen ist, ins Üben reinzukommen und wo es dir nicht so leicht gefallen ist, das durchzuziehen, ist ja, glaube ich, unglaublich wertvoll für jeden Job, den man ausführen möchte. Und sich auch, glaube ich, diese Sache bewusst zu werden. Das führt mich so ein bisschen dahin, Das, was wir vorher angesprochen hatten, dass wir natürlich nicht nur Musikerinnen und Musiker sind, sondern dass wir, dass unsere Künstlerpersönlichkeit nicht unsere Identität ausmachen sollte. Wie kannst du uns mal ein bisschen so mitnehmen, wie du deine neue Identität gefunden hast? Also wie du quasi dich davon lösen konntest, Cellistin zu sein erstmal und auch dann das nach außen hin so zu vertreten und wie quasi der Prozess da ausgeschaut hat?
Ich glaube, ich habe mich davon noch nicht gelöst und bin auch nicht sicher, ob das je passieren wird. Aber ich würde sagen, ich habe außenrum eine breitere Idee von mir selbst geschaffen. Ich überlege gerade, ob ich dafür ein gutes Bild erschaffen kann. Ich mache jetzt einen seltsamen Vergleich, aber ich habe mal eine Grafik gesehen, die bei mir hängen geblieben ist. Und zwar war das in Bezug auf Trauerarbeit nach dem Versterben einer geliebten Person oder generell, man kann ja wegen verschiedenster Ereignisse im Leben Trauer empfinden. Und da war einfach auf weißem Hintergrund ein kleiner schwarzer Kreis. Da drin stand Trauer und dieser Kreis, der es wurde so beschrieben, dass der mit der Zeit nicht kleiner wird, aber dass das Leben drumherum wieder größer wird im Verhältnis dazu. Also darum herum war ein großer weißer Kreis, der halt mit der Zeit immer mehr wächst und im Verhältnis zu diesem großen Kreis wirkt der kleine schwarze Kreis dann natürlich immer kleiner, auch wenn er eigentlich gleich bleibt. Und so ein bisschen ähnlich, glaube ich, ist es auch mit der Weiterentwicklung jetzt bei mir gewesen, dass dieses Künstlerinnen-Ich nicht geschrumpft ist, weil das gar nicht geht, glaube ich. Dazu bin ich darin viel zu sehr verhaftet und es hat auch ja sehr positive Bereiche der Identifikation. Ich mag es ja auch, mich als Künstlerin zu identifizieren und das hat mich geprägt und es ist nicht nur was Schlechtes, aber es hat eben auch Anteile, die mich zu sehr vereinnahmen und mich lange davon abgehalten haben, mich als mehr zu sehen, als Mensch und Persönlichkeit. Genau, und ich glaube, ich habe versucht, durch verschiedene Ressourcen eben das Drumherum zu vergrößern, indem ich ja so simple Überlegungen angestellt habe, wie was kann ich denn noch und was schätzen meine Freundinnen und Freunde an mir? Welche Fähigkeiten habe ich in Bezug auf Soziales? Ja, wie agiere ich zum Beispiel in Gruppen? Ich bin, glaube ich, eine ganz gute Anführerin, kann aber auch gut im Team arbeiten. Also solche eigentlich Soft Skills, wie du vorhin schon gesagt hast, habe ich versucht zu identifizieren. Und zu schauen, was bedeutet es, dass ich das gut kann? Ja? Was kann ich damit machen? Und wie hat das Einfluss auf meine Persönlichkeit? Und dadurch habe ich eigentlich immer mehr entdeckt, wie groß das Leben ist und wie flexibel ich Dinge probieren kann und noch auch lernen kann.
Stellst du dich denn heute als Cellistin, wenn du neue Leute kennenlernst, vor? Oder wie oder was schreibst du beim Doktor zum Beispiel, wenn du zum neuen Arzt gehst, neue Ärztin gehst, auf den Fragebogen zum Beruf jetzt hin?
Das ist tatsächlich zurzeit der größte Struggle, weil ich eben nicht, also ich bin insgesamt, egal ob Cello oder nicht, nicht so arbeitsfähig, dass ich auch nur Teilzeit arbeiten könnte. Also das absolute Maximum, was ich irgendwie täglich regelmäßig machen kann, sind so 1 bis 2 Stunden. Mhm. Ich kann auch mal, wenn ich insgesamt viel frei habe, mal an einem Tag 3 oder 4 Stunden irgendwas arbeiten, wenn ich zwischendurch aufstehen kann und mich stretchen und Pausen habe, aber eben nicht auf täglicher Basis. Deswegen ist mein Status tatsächlich gerade arbeitslos. Mhm. und das ja, klingt irgendwie nicht so toll, aber das ist ja nur mein, sag ich mal, mein Status im System und nicht, was ich tatsächlich bin. Also was ich bin zurzeit Cellistin, Cellolehrerin, Journalistin, Ich mache von allem so ein bisschen, ist eigentlich das, was ich jetzt immer antworte, wenn mich Menschen das fragen. Ja, meistens sage ich auch, ich bin in meinem früheren Leben Profimusikerin und habe gelernt, Cello zu spielen. Und inzwischen mache ich das zwar auch noch, aber auch noch ganz viele andere Sachen. Also es ist ultra schwammig und nichts, was jetzt irgendwie befriedigend wäre zu sagen, so wie, ja, ich bin Chefärztin an einem großen Klinikum oder, keine Ahnung, Solo-Cellistin bei den Wiener Philharmonikern.
Mhm. Aber das ist auch so ein Ding, was dann von außen, glaube ich, eher einem gespiegelt wird, weil einfach, glaube ich, die Reputation, wenn man in der Gruppe sagt, ich bin Chefärztin an einem Klinikum, einfach sofort alle Augen groß werden und sagen, ah, wow. und wenn man sagt, naja, ich bin irgendwie aktuell vielleicht arbeitslos gemeldet, aber mache nebenbei irgendwie 7 Sachen, die mich alle erfüllen und ich bin glücklich, hat ja. Das irgendwie trotzdem immer weniger Wert, was ich immer spannend negativ natürlich gemeint finde, weil es am Ende eigentlich dann trotzdem man sich immer sehr über ein Außen definiert und man immer sehr darauf bedacht ist, naja, was denkt das Umfeld von meiner Vita, was am Ende eigentlich völlig sekundär ist, solange man irgendwie daraus Kraft schöpft und darum ging es uns ja gerade so ein bisschen auch zu gucken dann, ich habe jetzt meine Identität so ein bisschen gelöst von dem künstlerischen Dasein, was sind dann jetzt mögliche neue Kraftquellen, die mir täglich irgendwie weiß ich nicht, irgendwie Energie geben, aufzustehen und dann auch was zu machen und irgendwas was Neues anzugehen, weil ich fand es voll, du hast super schön vorher gesagt, naja, aufhören heißt ja immer auch was Neues anfangen zu können, das ist irgendwie so eine Floskel fast schon, aber ja, da steckt ja auch ganz viel Wahres drin, weil natürlich, also ich meine, der Preis, den wir Musikerinnen ja alle zahlen, ist ja ganz viele Sachen auch nicht machen zu können während unseres Studiums. Also
richtig.
Alle Hobbys, die wir nicht machen können, alle Reisen, die wir nicht antreten können, alle Freunde, die wir nicht besuchen können, weil immer irgendeine Probe ansteht, immer irgendein Konzert ansteht. Und das, glaube ich, vor allem am Anfang des Studiums einfach eine viel höhere Priorität hat, auch aus einer Angst heraus, nicht gesehen zu werden und irgendwie auch dann irgendwie nie so wirklich da in dieser Gruppe der Musikerinnengemeinschaft irgendwie anzukommen auch, ne?
Ja, total. Also stimme ich dir total zu. Ich wollte noch hinzufügen, dass das tatsächlich für mich, also auch wenn es gesellschaftlich nicht so angesehen ist, jetzt zu sagen, ich bin gerade arbeitslos und mache irgendwie von allem so ein bisschen, dass das für mich inzwischen total entspannend ist und schön, so antworten zu können, ja. Das ist was eine völlig neue Qualität in mein Leben gebracht hat. Weil vorher wirklich so dieses, Brust raus, Bauch rein, ich bin Cellistin im Orchester, ja. Oder ich weiß nicht, das ist natürlich gerade in Gruppen, in denen die anderen vielleicht nicht unbedingt alle Profimusikerinnen sind, ist es natürlich so dann so, oh toll, das ist ja spannend, ja. Und ich habe irgendwie, glaube ich, gelernt, mich von dieser, ja, auch von diesem Stolz so ein bisschen runterzukommen. Und das tut mir total gut. Also ich finde das wahnsinnig angenehm, so ein bisschen, mich in der normalen Gesellschaft angehörig fühlen, was auch immer das bedeutet.
Ja, absolut. Ja. Falls du das Geräusch gerade hinten gehört hast und gelacht hast, das ist der Futterautomat von unserer Katze.
Ja, ich habe mir schon gedacht, das klang genau, als ob man jetzt Futter für den Hund reinstreut oder
genau,
so. Nee.
Das irgendwie habe ich nicht bedacht, das stimmt. 12 Uhr, da hat die Katze Hunger. weil die Katze schläft zum Glück. Sonst hofft die kratzt nicht gleich an der Tür da. Ich würde mich doch voll interessieren dafür, jetzt diese Erfahrung, die macht ja was mit einem, wie Markus Lanz immer so schön sagt. ich auch nicht, dass ich Markus Lanz mal in meinem Podcast zitiere. aber ich finde es, das ist jetzt einfach de facto so. Und mir kam jetzt gerade, weil, der Podcast hier ist jetzt im April 2 Jahre alt geworden. Und ich habe jetzt irgendwie, glaube ich, 17 oder 18 Interviews geführt. Und habe so ein bisschen versucht, jetzt so rekapitulieren, was ich dann jetzt daraus mitgenommen habe. Und ein Learning ist auf jeden Fall, und das hat Professor Altenmüller, den kennst du bestimmt auch aus Hannover, so schön gesagt, dass man sich, und das war eine seiner ersten Antworten, glaube ich, wirklich ziemlich am Anfang unseres Gesprächs, weil er hat ja auch Querflöte studiert und dann Medizin und macht ja beides parallel auch, was ich eine unglaublich krasse Leistung einfach finde. Der hat gesagt, man muss den jungen Leuten so früh wie es geht im Studium die Möglichkeit aufzeigen, dass ein Leben außerhalb des Orchesters wertvoll und gut ist. Dass einfach nicht jeder Orchestermusiker werden kann, beim Jazz ja schon sowieso immer nicht, aber dass einfach sich musiktherapeutisch, musikpädagogisch oder auch vielleicht anders, also überhaupt in gar keinem musikalischen Umfeld zu betätigen und trotzdem sich als Musiker zu definieren oder auch Musiker oder Musikerin zu sein, unglaublich wertvoll sein kann. Und dazu passt, finde ich auch, dass jetzt ja gerade vor, glaube ich, vor 14 Tagen die von der vom Institut für das Deutsche Musikinformationszentrum hat ja Zahlen veröffentlicht, wie es um die finanzielle Situation von Musikerinnen und Musikern ausschaut. Und da habe ich eine Zahl rausgegriffen, dass jeder dritte Musikerin oder jeder dritte Musiker in einem nicht musikalischen Bereich einfach arbeitet, was ja eigentlich eine sehr hohe Zahl einfach ist für einen Berufszweig, der eine sehr krasse Einstiegshürde erstmal mit sich bringt, plus zusätzlich einen sehr krassen Ausbildungsweg voraussetzt. Also das ist ja wirklich ein nicht jeder kann studieren gehen, plus nicht jeder schafft den Abschluss, plus nicht jeder schafft anschließend auch einen Job daran zu finden. Und dann nochmal von dieser jetzt dann schon mal gesiebten Zahl, nicht jeder Dritte oder nur, also jeder Dritte macht nochmal quasi was nebenbei nicht musikalisches, fand ich erschreckend auf jeden Fall.
Überraschend auf jeden Fall. Und also ich würde gar nicht das Wort erschreckend benutzen, weil ich finde es total gut, das so zu hören, dass es so ist.
Voll,
und ja, das sollte viel mehr früher klar werden, wenn man in diesen Berufszweig einsteigt.
Absolut. Ich denke, wahrscheinlich hast du dir jetzt auch dann Gedanken gemacht, was du dir jetzt zurückblickend gewünscht hättest. Hast du irgendwie eine Idee, was sich am Hochschulbetrieb ändern müsste, damit quasi, ich möchte gar nicht ein Karriereende als Wort benutzen, aber einfach, dass es ein bisschen akzeptierter und normaler in Anführungszeichen wird, zu sagen, ich habe zwar jetzt, weiß ich nicht, Trompete, Cello, was der Geier was studiert, aber ich möchte vielleicht jetzt trotzdem nicht 100% als Musikerin oder als Musiker arbeiten. Hast du da irgendeine konkrete Idee, was sich da ändern müsste, deiner Meinung nach?
Also dafür bin ich, glaube ich, nicht eng genug vertraut, auch mit den genauen Strukturen, die da jetzt so auch im Hintergrund ablaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass wirklich groß und attraktiv beworbene Informationsveranstaltungen zu Themen wie Karriereaufbau und verschiedenen Berufsbildern im Musikbereich und außerhalb des Musikbereichs einfach einen großen Einfluss haben könnten. Ja? Und einige große Hochschulen haben ja schon Career Center und einfach Anlaufstellen, wo die Studierenden sich genau darüber informieren können. Aber sehr viele Hochschulen haben das eben nicht. Ja, und also ich glaube, das ist schon, ist eigentlich die wichtigste, also jetzt aus meiner Sicht fast wichtigste Institution, die im Rahmen einer Hochschule oder Universität, die ausbildet, etabliert sein könnte, ja, um Studentinnen und Studenten einfach auch ein realistischeres Bild zu vermitteln und aber auch Optionen aufzuzeigen und zu zeigen, hey, übrigens, so groß ist diese Welt, die man da beschreiten und bespielen kann. Und ich glaube, das wäre ein wichtiger Ansatzpunkt. Ich habe schon häufiger, also auch weil ich ja schon mal beim BR-Klassik mit ganz tollen Künstlerinnen sprechen konnte, die auch übers Aussteigen und Neuanfang berichtet haben und wo wir uns ausgetauscht haben in einer Live-Sendung. Da bin ich so drauf gekommen, dass natürlich es da auch ganz viele kritische Stimmen gibt, die sagen, es kann nicht sein, dass das den Hochschulen angelastet und zugemutet wird, das tun zu müssen, sondern da muss es genügend Eigeninitiative der Studierenden geben. Ja, also da habe ich ganz viele, sag ich mal, negative Kommentare auch bekommen auf den Artikel, als ich den dann veröffentlicht habe auf meiner Facebook-Seite. Und das sind natürlich valide Meinungen, also Meinungsfreiheit, klar, jeder und jede kann da gerade im Internet natürlich sehr frei raus sagen, was sie denken. Aber ich denke, Eigeninitiative ist nur möglich, wenn man eine gewisse Bildungsgrundlage in diesem Bereich überhaupt hat. Und die wird ja dann vorausgesetzt. Und ich glaube, die bekommen junge Kinder und Jugendliche, die mit Instrumentspielen anfangen und sich immer mehr professionalisieren, bekommen das nicht unbedingt. Ja, also dann könnte man sagen, okay, die Hochschule ist dafür nicht verantwortlich, wir müssen damit in der Grundschule anfangen. Aber das ist natürlich zu viel verlangt, denn es gibt viel mehr Berufe außerhalb unserer Branche, ja. Aber generell, glaube ich, könnte die Berufsberatung früher ansetzen bei Kindern und Jugendlichen und auch mehr solche künstlerischen Berufe wie unseren, die eher so am Rande der, also ich weiß nicht sagen, am Rande der Gesellschaft stehen, aber zum Teil kommt drauf an, aus welchem Blickwinkel schon. die ja einfach genauso berücksichtigen wie eben Tischler, Schreiner, Ärztinnen, Anwältinnen. Ich glaube, dass unsere Bildung da irgendwo ja einen zu geringen Anspruch hat, diese Berufsvorbildung zu leisten. Ja, oder einfach zu wenig Ressourcen da zur Verfügung gestellt werden, nach denen dann die Kinder und Jugendlichen quasi nur greifen müssen. Ja, das, Werbung ist da sicher ein ganz großer Teil auch. Ne? Weil selbst wenn diese Ressourcen existieren, die müssen ja erstmal irgendwie ja, barrierefrei zugänglich werden den jungen Menschen, die sie brauchen.
Genau, und ich finde auch, da ist dann auch die Verantwortung der Hochschule so ein bisschen auch zu sehen, finde ich, weil die einfach den Rahmen gestalten muss, damit sowas auch den Leuten zugänglich wird. Natürlich hat man jeder irgendwie eine Selbstverantwortung und muss da eigeninitiativ werden, wenn er sagt, na okay, ich sehe mich vielleicht da nicht so, aber es muss einen Rahmen geben, in dem sowas möglich ist und irgendwie auch dann Möglichkeiten entsprechend aufgezeigt werden. Ich glaube, genau. Das finde ich einen wichtigen Punkt einfach so. Also ich habe natürlich auch dieses Gegenargument, kam ja auch sofort, dass natürlich die Hochschule nicht jedem, den sie aufnimmt, auch gleich sagen kann, also ist okay, wenn du wieder gehst.
Ja.
Natürlich, weil auch da Gelder hinten dran hängen und so.
Ja.
Aber einfach der Rahmen muss stimmen und ich finde vor allem jetzt, wie du das machst, einfach als Beispiel da vorausgehen und sagen, seine Geschichte zu erzählen und zu sagen, naja, so und so war das bei mir und dass es einfach irgendwie ein Schritt weit normaler wird, wie dass ein aktiver Musiker aus dem Orchester kommt, so könnte es ja irgendwie auch einmal im Semester geben, jemand, der irgendwie was anderes macht, einfach nebenbei, ne? Und jetzt gar nicht unterrichtet einfach nebenbei, sondern wirklich, weiß ich nicht, in einem Büro arbeitet einfach. Einfach das, genau. Du hast in deiner ersten Antwort, um dann jetzt vielleicht langsam gegen Ende des Gesprächs zu kommen, gesagt, dass Üben immer noch ein wichtiger Baustein in deiner Tagesroutine ist. Wie sieht denn dein Überalltag bzw. dein Alltag denn heute aus? Du hast vorher schon gerade gesagt, so eine Stunde bis zwei maximal schaffst du es zu üben. Also das heißt, du spielst und übst quasi noch jeden Tag auch dann?
Ich versuche es. Zugegebenermaßen funktioniert es inzwischen auch oft in Energieschüben und wenn ich gar keine Proben und Ziele habe, dann fällt es mir schwerer, das durchzuhalten. Aber ja, ich habe eben gemerkt, dass das tägliche, das Instrument in die Hand nehmen und sei es auch nur für 20 Minuten, genauso wie meine morgendliche Yoga-Praxis einfach wichtig ist, damit ich mich mit mir verbinde und da bin ich auch irgendwie neulich erst in der Therapie, also in der Traumatherapie, die ich noch mache, drauf gekommen, ja, dass das tatsächlich so wichtig ist für mich und dass mir wirklich richtig was fehlt, wenn ich ein, zwei Wochen mal so nicht übe, so wie jetzt zum Beispiel. genau, deswegen, ich habe immer gut reden, wenn ich jetzt sage, ja, das ist ganz fest in meiner Routine, da schwächle ich auch ganz stark zwischendurch. Und das mit den ein, zwei Stunden am Tag arbeiten, was ich durchgängig machen kann, das inkludiert halt leider nicht nur Üben, ne, sondern wenn ich jetzt Artikel schreiben darf oder jetzt mit dir hier das Interview mache, das ist natürlich auch Arbeit, beziehungsweise es macht mir große Freude, aber es ist Zeit, in der ich sitze und in der ich oder stehe und mich halt nicht groß fortbewege und die anstrengend ist für meinen genesenden Körper. Ja, insofern ist es leider so, dass ich dann eben an Tagen, an denen ich weiß, oh, ich muss jetzt diesen Artikel fertig bekommen oder ich möchte diesen Artikel fertig bekommen, an denen ja, ist dann unter Umständen, muss ich das Üben dann opfern. Ja. Mhm. Und das ist so schade. Deswegen wünsche ich mir einfach auch deshalb noch gesünder und fitter zu werden mit der Zeit, damit ich einfach auch wieder mehr von dem tun kann, worauf ich Lust habe. Ja, es ist ja oft, also es ist tatsächlich sehr einschränkend zeitlich, dass ja, mein Schmerzbereich da so eine Ablaufzeit irgendwie hat, in der ich mich noch gut fühle.
Naja, drücke ich auf jeden Fall schon mal ganz fest die Daumen, dass das dann in Zukunft vielleicht auch dann längere Zeitperioden werden, in denen du dann aktiv was machen kannst. Um deinen Rücken zu schonen, vielleicht zu den letzten zwei Fragen an der Stelle dann. Ja. Wir hatten gerade jetzt von deinem Überalltag gesprochen und wie du den so gestaltest. Vielleicht auch mal jetzt weg vom Üben reingedacht. Was lernst du denn gerade oder übst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, was wie gesagt auch dann gern nicht musikalisch sein darf?
Ich würde sagen, Geduld zu haben, daran arbeite ich eigentlich schon seit einer ganzen Weile. Nicht nur also auf keinen Fall nur in Bezug auf Fortschritte am Instrument, sondern in Bezug auf meine weitere Genesung und vor allem auch in meinen Beziehungen zu meinen Mitmenschen. Ich war, glaube ich, schon immer eher der ungeduldige Typ. Ich war wirklich schon immer sehr ungeduldig, aber seit dem Unfall ist das erstmal noch viel schlimmer geworden, weil ich den Wert dieser begrenzten Lebenszeit, die wir auf diesem Planeten haben, viel stärker wahrgenommen habe und dann Angst bekommen habe, so diese wertvolle Zeit meines Lebens zu verschwenden an das Abwarten und Pläne für die Zukunft machen, die dann vielleicht doch nicht eintreten, weil Hindernisse dazwischen kommen. Das ist so eine Angst, die sich entwickelt hat nach dem Unfall. Und mir ist dann aber schon nach einer Weile wieder klar geworden, was für eine wichtige Qualität Geduld ist, weil die mir auch die Möglichkeit eben geben kann, mehr Raum und Zeit zu schaffen, damit gute Dinge überhaupt wachsen und sich entwickeln können in meinem Leben. Ob das jetzt eine partnerschaftliche Beziehung ist oder mein Muskelaufbau und Schmerzreduzierung in meinem Heilungsprozess. Also diese beiden Dinge kann man und eigentlich alle Dinge kann man durch Ungeduld nicht beschleunigen und nicht besser machen, im Gegenteil.
Ja, absolut, ja. Das ist, glaube ich, universell auf jeden Fall. Ich habe Geduld. Es ist einfach ein super wichtige Eigenschaft, wenn man die für sich kultiviert. Das ist auf jeden Fall sehr nützlich. Welchen Tipp würdest du jetzt rückblickend deinem jüngeren Erstsemester ich gerne mitgeben, um dem du damals froh gewesen wärst aus heutiger Perspektive?
Dass es nicht um Leben und Tod geht beim Üben und beim Besserwerden und in diesem Studium, sondern dass es darum geht, jeden Tag zu genießen und ja, es klingt platt wie so ein Kalenderspruch, aber es ist tatsächlich so, dass man eine Wertschätzung für Gesundheit einfach hat und sich immer wieder daran erinnert, dass es nicht selbstverständlich ist, jeden Tag aufzustehen und sich direkt ans Cello setzen zu können. Ja, und vielleicht auch, ja, öfter mal eine Stunde weniger zu üben. Aber ja, das ist so ein bisschen, das sind so sehr praktische Sachen. Ich muss schon sagen, ich glaube eigentlich, dass ich das ganz gut gemacht habe. Ich habe mein Studium schon ganz gut gestaltet. Vor allem bin ich heilfroh darum, dass ich diesen abgefahrenen Schritt gemacht habe und für meinen Master nach Amerika gegangen bin. Das war nämlich auch was, wo ich, glaube ich, in der Schulzeit ganz lange gedacht habe, mit meiner Karriere und mit dem, was ich studieren will, kann ich niemals ins Ausland gehen oder ein Auslandsjahr machen. Und das, da habe ich schon ganz früh als Teenager schon irgendwie drum getrauert, dass das nicht gehen würde. Und dann habe ich einen Weg gefunden, das zu tun. Und das, ja, das ist was ich jedem empfehlen kann und ja, vielleicht sogar meinem jüngeren Erstsemester ich schon etwas früher empfohlen hätte, als dann erst nur für den Master.
Ja, das finde ich schön, dass, den Blick da offen zu haben für alles, was da kommt. Das finde ich, einen coolen Schlusssatz. Ganz lieben vielen Dank, Josefine. Ich wünsche dir alles, alles Gute, dass das hoffentlich dann alles so läuft, wie du dir das hoffst und dass du länger arbeiten kannst wieder und ich weiß nicht, ob das jemals wieder so wird wie früher, aber auf jeden Fall, dass du da auf einen guten Weg hinkommst. Vielen lieben Dank für das Gespräch. Hat riesengroßen Spaß gemacht.
Ja, ich danke dir.
Vielen lieben Dank, Josefine. Wie immer findet ihr weitere Informationen auf meinem Blog unter www.what-is-practice.de. Wenn euch der Podcast gefallen hat, empfiehlt ihn doch gern euren Freunden weiter. Oder bewertet den Podcast im Podcatcher eurer Wahl. Das geht sogar seit neuestem direkt in der Spotify-App. Ihr könnt dort kommentieren und bewerten. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ciao und bis zum nächsten Mal, euer Patrick.